What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Nutz.
Die Mediaagenturbranche steht gerade unter massivem Druck, wie wir alle übrigens. Und zwar nicht nur, weil sich Kanäle, Tools und Budgets verschieben. Das eigentliche Thema ist fundamentaler. Planung und Einkauf werden immer stärker automatisiert. KI übernimmt Aufgaben, die früher menschliche Expertise waren. Plattformen wie Google, Meta oder Amazon kontrollieren Daten, Inventar und Messung zunehmend selbst. Und gleichzeitig erwarten Kunden nicht mehr nur günstigere Reichweite oder saubere Aussteuerung, sondern nachweisbare Wirkung auf ihr Geschäft. Christian Meimken ist CEO der Pilot Group, einer der größten unabhängigen und inhabergeführten Mediaagenturen in Deutschland. Pilot kommt ursprünglich aus Hamburg, ist er auch heute noch, ist aber mit rund 550 Mitarbeitern mittlerweile an mehreren Standorten aktiv und positioniert sich bewusst als unabhängige Alternative zu den großen internationalen Holding-Netzwerken. Unter Christian hat Pilot in Technologie, Daten, Forschung, Kreation, Partnerschaften und neue Geschäftsfelder investiert. Und einen Generationenwechsel im Gesellschafterkreis gestartet. Auch da biegen wir nachher nochmal kurz ab. Das finde ich natürlich extrem spannend, wie ihr das angegangen seid, wie das geglückt ist. Was auch besonders spannend ist, Christian sagt sehr klar, dass Einkaufsmacht als Auswahlkriterium für Mediaagenturen überholt ist. Wenn das stimmt, stellt sich eine große Frage. Worin liegt der künftige Wertbeitrag einer Mediaagentur? Da gucken wir gleich tiefer rein. Christian, das ist ein volles Programm, was wir uns hier gegeben haben. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies.
Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich hoffe, ich darf die Gelegenheit nutzen, dir zu gratulieren zum Horizont Award. Finde ich alles verdient. Und Glückwunsch zu dieser irren Podcast-Reihe, die du da gestartet hast und alles andere, was sie erfolgreich macht.
Das ist ganz lieb, Christian. Jetzt bist du Teil dieser irren Reise mit einer Podcast-Folge. Und ehrlich gesagt, ich glaube auch erst der zweiten oder dritten zum Thema Media. Also Frevel, Asche auf mein Haupt, gerade da tut sich so unfassbar viel und deswegen freue ich mich sehr. Wie überall, genau. Aber ich freue mich wirklich sehr, dass wir da ein bisschen tiefer eintauchen und gerade auch wirklich mit ganz vielen spannenden Ansatzpunkten, finde ich, in eine gute Folge starten können. Lass uns mal gleich mit deiner steilen These, nämlich dem Thema Einkaufsmacht als Auswahlkriterium starten. Als ich das las, habe ich gedacht, boah, okay, das ist meine Ansage, weil das ja letztlich immer so das Hauptargument der großen Holding-Netzwerke war, zu sagen, wir haben die Einkaufsmacht, wir konsolidieren riesige Budgets und verwalten die und deswegen haben wir besonders tolle Konditionen. Wieso verändert sich das Spiel da gerade?
Ich glaube, es ist zweigeteilt. Zum einen war das der Abstand in den Konditionen, die Hersteller waren für Agenturen wie uns versus den größten auch Netzwerken an der Ecke. Der Abstand war nie so groß, wie das von außen wahrgenommen wurde, auch weil das natürlich ein Interessensthema am Markt ist. So mit welchem, wie möchte man den Markt auch aufrechthalten, wie möchte man Zugang bieten, auch von Partnerseite aus. Der andere, aber dann viel größere, relevante Treiber ist am Ende das Kernthema, was uns umtreibt, die Fragmentierung der Medienlandschaft. Und in dieser Fragmentierung ist halt die Frage, wie bündelst du jetzt eigentlich die Gelder über viele Kunden hinweg auf bestimmte Rahmendeals? Das funktioniert nicht mehr in der gleichen Form, weil eben neben der Fragmentierung der Medienlandschaft auch wir immer unterschiedliche Bedürfnisse unterschiedliche Bedürfnisse unserer Kunden haben. Und damit passt das halt nicht mehr so einfach und so planbar zusammen. Und auch eben maßgeblich. Und du kannst dich mehr genauso hebeln, wie das in der Vergangenheit war. So. Und dadurch kommt der Frage von, was planst du da eigentlich? Und wie planst du das so, dass, du hast es vorhin auch schon gesagt, mehr Wirkung oder bessere Ergebnisse herauskommen? Dieser Hebel ist viel größer für die Frage, war das später eine effektive und effiziente Kampagne. Und dazu gehören mal zwei Sachen bei Effizienz. Das einmal, was habe ich erreicht und was habe ich dafür bezahlt? Und der Teil, was habe ich dafür bezahlt, wird kleiner aufgrund dieser Verschiebung der Volumen oder die Fragmentierung in der Ecke auch. Und der andere Teil von, wie klug und gut bin ich wirklich darin, das Ergebnis zu beeinflussen und ein besseres zu erreichen, wird viel relevanter und größer.
Sei noch mal kurz fürs bessere Verständnis, weil ich ja kein Media-Profi bin, wahrscheinlich in 45 Minuten Azubi-Status habe im ersten Lehrjahr. Aber wenn du sprichst von der Fragmentierung der Kanäle, das bedeutet, also ich sag mal in meiner Logik, es gibt nicht mehr den Klassiker, Riesenspends im TV und dann gibt es noch irgendwie ein paar andere wenige, auf die sich das konsolidiert, sondern die Mediaplanung und die dahinterliegende Strategie wird diffiziler, individueller, ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Handarbeit beziehungsweise Individualität je Kunde. Und dadurch hast du gar nicht mehr diese riesigen gebündelten Volumina.
Ja, vielleicht kann ich es auch probieren. Wir haben vor ungefähr 15 Jahren ein Tool entwickelt. Das war damals revolutionär und ist immer noch heute führend an der Ecke. Das heißt Double Play. Und Double Play hatte den phänomenalen Gedanken, dass man in einer Reichweitenwirkungsplanung nicht mehr nur mit linearem TV arbeitet, sondern da jetzt Online-Reichweiten. Damals vornehmlich Display, aber auch ein bisschen Video, dass man das planerisch zusammenführen kann auf einer sauberen, integrierten Datenbasis. Und da nicht mit andere Methoden, die Markt kursieren, sondern mit eben dieser sauber integrierten, auf dem Marktstandard fußenden Datenbasis Planung ermöglicht für Reichweiten und später auch für Validierung von, was habe ich da eigentlich erreicht. So, Double Play, wie gesagt, war lineares TV plus online. Wenn wir uns heute Double Play Planung anschauen, das Tool ist immer noch da, der Datensatz hat sich substanziell weiterentwickelt, der Name ist geblieben, weil der so etabliert war, aber es ist nicht mehr Double Play, es ist ein das Multiple Play. So, du hast neben linearem TV hast du CTV-Optionen, du hast diverse Addressable-TV-Optionen. Beim CTV kannst du schon unterscheiden zwischen Subscription-Based, Advertising-Based, du kannst verschiedene Modelle also du hast die Streaming-Plattform, du hast aber auch so Bündler wie eine Magenta oder eine Waipu oder eine Satu da drin. Also alleine das ist sehr heterogen in der Frage von, wie gestaltet sich das. Das ist nur der CTV-ATV-Bereich. Dann kommt die diversen Spielarten von Online-Video hinzu. Der Teil von Online-Display, der immer noch wirkungsstark und in den Reichweiten stark ist, bis hin zu dem Bewegbild der gleichen Plattform auf Tablets und Smartphones. Mhm. Also wenn es nur ein YouTube, ein Prime, ein Join, ein RTL Plus ist. Und den ganzen Bereich von Social Video, der da letztlich auch noch mit reingehört in der Frage von, welchen Beitrag zur Reichweite und zur Wirkung leistet das eigentlich. Und das alles ist in sich auch nochmal hochfragmentiert. Mhm. Das ist die Welt, in der wir heute, und das ist nur Bewegbildplanung für bestimmte markenbezogene Zielsetzungen und zeichnet nicht den Rest der diversen Kampagnenoptionen, die wir umsetzen müssen.
Und das heißt, das Budget, was vorher, ich sag mal, Double Play-mäßig an 2, 3, sagen wir 10 Kanäle geflossen ist, ist jetzt durch die Fragmentierung und in sich nochmal sozusagen diese dezidierte Aufteilung hyperfragmentiertes Budget und dadurch eigentlich keine Einkaufsvorteile mehr.
Genau. Und dadurch, und die Relevanz von, bin ich in der Lage, auch diese viel kleineren Puzzleteile so zu planen, dass sie wieder ein großes Gesamtbild ergeben, da steckt aber sehr viel.
Was man ja jetzt hört, ist ja immer wieder das Thema, Marketingverantwortliche sehnen sich nach Orientierung, brauchen Klarheit, brauchen Unterstützung in der Entscheidungsfindung. Würdest du auch sagen, dass du eine Entwicklung siehst, weg von dem reinen, von der reinen, ich sag mal, Operations, einer sauberen Aussteuerung, Mediapläne und ähnlichem hin zu wirklich irgendwie Beratung, Mediastrategie, individuelle Strategieentwicklung? Also das, was wir eigentlich auch in Kreativagenturen sehen, dass die Wertschöpfung sich verändert, dass der hintere Teil nach und nach wegfällt durch Automatisierung und ähnliches und eigentlich im vorderen Teil der Wertschöpfung ein größerer Wertbeitrag liegt? Oder dass auch stärker nachgefragt wird?
Ich glaube, das sind Unterschiede in den Disziplinen. Ich sehe zum Beispiel für uns nicht, dass dieser hintere Teil wegfällt als wesentlicher Teil der Wertschöpfung, auch wenn er sich natürlich extrem verändert durch Technologieeinsatz und Dateneinsatz etc. Kommen wir bestimmt später nochmal drauf. Und für uns war das immer schon ein Thema. Wir haben immer schon sehr viel in Forschung, in Analytics-Fähigkeiten investiert, da genauso in Teams und Teamstrukturen und Köpfe, die in der Lage sind, Beratungsleistung, nicht nur Abwicklungsleistung zu erbringen. Deshalb würde ich da gar keine Verschiebung führen sehen im Inneren. Wenn, dann kann ich die Entwicklung der letzten Jahre und das, was wir aktuell sehen, vielleicht auch darauf zurückführen, dass wir eben schon immer stark waren, auch in diesem beratenden Teil, in dem integrierten Teil, tiefer gegangen sind bei Planungsfragen, besseres Verständnis für den Markt aufbauen wollten, für die Menschen da draußen, genauso wie für die Medien. Mhm.
Es gab ja früher mal diesen Spruch, zumindest habe ich den ziemlich früh, als ich in die Branche kam, gehört, dass bei Mediaagenturen das Dilemma darin liegt, dass man nicht beraten kann, wenn man vor allem Vertrieb, also wenn man verkauft und von der Sales dahinter lebt. Würdest du das so unterschreiben?
100%.
Ja.
Also natürlich kann ich, wenn ich irgendwie einfach nur mir das Lager mit irgendwelchen Inventaren volllege und dann frei planen möchte, das passt nicht zueinander. Also schon auch eine Frage der Grundstruktur innerhalb der Agentur, von mit welchem Prinzip verfahre ich. Und wir haben immer ein anderes Prinzip gehabt. Also wir kennen das, wir können unser Geschäft sehr gut, wir können das Geschäft an der Mediaagentur auch mit allem, was dazugehört, ist überhaupt keine Frage. Die andere Frage ist, wie groß und wie sehr fokussiere ich auf das Kundenbedürfnis und sorge dann dafür, dass ich mit meinen Fähigkeiten insgesamt auch ein gutes Geschäft machen kann. Und da wird ja gerne auch so die Frage von, optimiere ich Agenturinteressen versus Kundeninteressen, das liegt ja heute immer weniger an bestimmten Ecken. Das muss nicht sehr weit auseinandergehen, weil eben die Steuerung von Einkaufsfragen, von Commitmentfragen sehr nah mittlerweile ist an Vereinbarungen, die wir mit Kunden haben. Es war sie immer ein bisschen, aber durch die Veränderung von Vertragsstrukturen ist das dramatisch nah beieinander. Also wir müssen im Sinne unserer Kunden eine ganz andere Form von Einkaufssteuerung mit einbringen. Wir dürfen aber dabei niemals in einen Punkt kommen, der uns in eine Lage versetzt, dass wir zuerst irgendwelche Deals oder Commitments erfüllen müssen und dann gucken, was passt hier gerade zur Kommunikationszielsetzung meines Kunden eigentlich optimal.
Nachvollziehbar, ja. Wie siehst du denn das, wenn wir jetzt schon über Kundenbedürfnisse sprechen, was sind gerade die Themen, die die Marketingverantwortlichen im Mediabereich massiv umtreiben? Also was sind so die Herausforderungen, mit denen sie auf euch zukommen, die euch vielleicht auch in Pitches begegnen als Aufgabenstellungen?
Also das allergrößte Thema ist natürlich die Frage, wie gehe ich mit der Fragmentierung auf? Sowohl für Bewegtbildplanung, haben wir auch deshalb darüber gesprochen, weil es ein Riesenthema nach wie vor ist, als auch bei diversen anderen Kommunikationszielsetzungen. Die Frage, die du auch schon angesprochen hast, wie schaffe ich mir ein steuerbares Agentur- und Partner-Setup, was ich überblicken kann, was ich wirklich auch mit eigenen Fähigkeiten steuern und weiterentwickeln kann, was ich verstehe auch in der Frage, wie genau läuft das ab und wie leistet das ein Beitrag für meine eigenen Vorteile. Das sind enorm relevante Themen neben vielen Technologie- und Datenfragen. Und auch da ist wieder facettenreich von der ganz grundsätzlichen Frage von Technologieplattformen versus, Feinsteuerung auf irgendwelchen Ad-Tech-Tools. Mit welchem Stack arbeite ich? Also, ich kann dir gar nicht das eine große Thema benennen. Da sind wir sehr universell und sehr abstrakt, weil das so schon so spezifisch ist auf Kundenebene. In welcher besonderen Businessmodell, Marketingmodell, Umgebung, Kommunikationszielsetzungen brauche ich eigentlich Unterstützung? Mhm.
Nachvollziehbar. Ich glaube, es ist ja nie eine ganz einfache Antwort. Das wäre wahrscheinlich auch zu viel verlangt bei all dem,
weniger denn je,
was sich gerade hier bewegt. Aber tatsächlich finde ich eben die Erkenntnis interessant, dass sich durch die Fragmentierung eben auch die Vorteile der großen Werbeholdings deutlich reduzieren. Ja. Gibt es Sachen, weil ich komme gleich auch nochmal auf den Status der inhabergeführten Agentur. Das war auch ein Beitrag, den ich gern und interessiert gelesen habe. Gibt es Dinge, wo du heute sagst, da haben Holdings schon immer noch einen großen Vorteil?
In globalen Organisationsstrukturen.
Mhm. Auch in global aufgestellten Marken?
Das hängt ja davon ab, welche Menschen an diesen Strukturen auch tätig sind. Aber in global vereinfachten Organisationsstrukturen liegt aus meiner Sicht der, wenn dann, größte Vorteil, den Unternehmen auch, wenn es gut gemacht ist, daraus ziehen können.
Mhm. Wir kommen ja gleich nochmal zu Inhaber geführt. Das war schon mal so ein ganz kleiner Cliffhanger. Was ich aber nochmal spannend finde mit Blick auf euer Portfolio. Wo würdest du heute sagen, wie sind so eure Hauptumsatzfelder definiert?
Also unser ganz klares Kerngeschäft ist das breite Kerngeschäft einer Mediaagentur. Und das ist auch unser Selbstverständnis. Wir sind als Unternehmen so aufgestellt, dass wir unseren Kunden helfen können, erfolgreich ihr Marketingbudget in Medien- und Kommunikationsoptionen zu investieren. Und wir ergänzen das um Dienstleistungen, die wir brauchen, um das noch besser zu machen. Sowohl im Bereich von Kreativdienstleistungen, Kreativkonzepte genauso viel wie Adoption und Produktion, oder im Bereich Analytics oder im Bereich besondere Inszenierungen, Konzepte. Das sind alles Dinge, die wir sozusagen da drumherum legen, um die Kerndienstleistung dann nochmal besser zu machen durch eigene Expertise in den Feldern.
Hilft euch das letztlich auch, die Kerndienstleistungen noch besser zu verkaufen? Oder sind es einfach Dinge, wo du sagst, manchmal fällt es eben ab, also im besten Sinne?
Das unterscheidet sich, glaube ich. Also was Forschung, Analytics betrifft, ja, ganz sicher. Bei Kreativ und auch den Inszenierungen, Konzeptdienstleistungen hängt es einfach an der Frage schon des Kunden, auch ein Stück weit am Setup des Kunden, welches Partnermodell ist da schon etabliert. Und wenn da ein Partnermodell steht, dann akzeptieren wir das auch so und gehen da in die Zusammenarbeit und versuchen nicht da irgendwas noch irgendwie ins Wackeln zu bringen, um mal ein kleines bisschen Extraleistung on top zu verkaufen. Ich glaube, davon hat auch kaum einer was. Das muss dann schon eigene Kraft haben. Und wenn das da ist, sehen wir aber auch natürlich enorme Vorteile aus der engen Zusammenarbeit zwischen Teams, die sozusagen Kreationsadoption aus einem Mediaverständnis heraus machen können, die Nähe haben zu den Planungs-, Einkaufs-, Umsetzungsteams. Und das gibt schon auch Kraft in die Kampagne rein.
Sag mal nochmal mit Blick auch auf eure Organisation und die Kompetenz dahinter. Wie schafft man es, dass die Menschen, die viele Jahre auf Reichweite und Reichweitenoptimierung getrimmt waren, jetzt einfach, ja, wie soll ich sagen, maximal auf Wirkung, auf Impact aus sind? Weil das ist ja auch ein Mindset-Shift, der dahinter steckt.
Nein.
Nein? Oh, sag mal.
Das Thema Wirkung, also erstens glaube ich, wenn wir glauben, dass Media nicht auch in der Vergangenheit etwas mit Wirkung zu tun hatte, dann ist das grob fahrlässig. Es gab nur wenn wir mal 20 plus Jahre zurückfahren, gab es immer einen hervorragend ableitbaren Zusammenhang zwischen Geschäftsergebnissen und TV-GRP pro Woche, um es mal extrem zu vereinfachen. Das war immer recht zart.
Ja.
Genauso wie bei Print und auch auf Rum, um es jetzt nicht nur auf TV zu reproduzieren. In einer einfachen Medienlandschaft wussten wir relativ genau, wie wir über Mediaeinsatz Geschäft betreiben können. Das Problem ist also nicht, dass wir jetzt Wirkung neu hinzugewinnen oder erreichen, sondern das Problem ist, dass wir
Wirkung komplexer geworden ist, zumindest die Messung.
Genau, das ist die Fragmentierung, die sozusagen die Klarheit ist ja auch übertrieben. Es war ja nie klar, die Hypothesen waren viel belastbarer. Und das hat sich natürlich extrem verkompliziert. Wir haben viel mehr Fragmentierung in den Medien auf der einen Seite, in den Kampagnenzielsetzungen, in dem Setup, wie ein Kommunikationsorchester funktioniert für einen Kunden. Und in all dem ist sozusagen so die direkte Linie zwischen, hey, was passiert in meinem Geschäft und wo habe ich eigentlich investiert, so nicht mehr herstellbar. Also insofern ist, und das Thema hat uns nie losgelassen. Also das Thema Wirkung, Impact, wenn du bei uns reinschaust von der Impact Visions, die wir vor ein paar Jahren gemacht haben, bis hin zu Impact Score, das sind Themen, die sind, glaube ich, schon 10 plus Jahre alt. Die Frage von, wie können wir über die Beziehung zwischen dem Inventareinsatz, der Audience, dem Creative und dem Geschäftsergebnis oder auch nur Kommunikationsergebnis wieder besser herstellen, beschäftigen uns seit hat nie aufgehört, uns zu beschäftigen. Nur, dass es
den,
nicht einfach ist und immer komplizierter geworden ist, das herzustellen. Ja.
Habt ihr den Heiligen Gral gefunden?
Wir haben nicht den Heiligen Gral gefunden, aber wir haben, glaube ich, sehr gute Methoden gefunden. Wir arbeiten zum Beispiel in diesem Double Play Bewegtbildansatz immer mit Wirkefaktoren, die forscherisch unterlegt sind. Wir messen wahnsinnig viel mit unseren Kunden zusammen. Wir haben Attributions- und Validierungsverfahren auf verschiedenen Ebenen. Da bin ich nicht bei der Messung von Sichtbarkeiten, sondern wirklich geschäftsbezogene oder kommunikationszielbezogene Messungen, die stattfinden, die wir auch relativ engmaschig machen können, sodass wir immer wieder Indikatoren, Proxys bekommen, ob das, was wir tun, eigentlich auch besser wird. Und das ist bei allem, was wir tun, ist das der Maßstab. Also wir haben einen Mantra seit vielen Jahren, das heißt Wirkung durch Zusammenarbeit. Das hat zwei Ideen. Alles, was wir tun, muss darauf einzahlen, dass der Kunde mindestens die gleiche, am besten mehr Wirkung erreicht. Und dafür müssen wir schon mal messen können, was das Gleiche und was mehr ist. Und das andere ist die Annahme, dass Wirkung, dass das Ergebnis nicht allein herzustellen ist. Durch keine Person, kein Team bei uns, aber genauso wenig durch uns alleine, sondern auch nur mit Kunden oder anderen Partnern zusammen.
Das ist ein super Stichwort, andere Partner. Es gibt ja auch immer wieder mal das Thema, Mensch, es wäre doch eigentlich großartig, wenn Media und andere Agenturen, die mit dem Kunden zusammenarbeiten, viel enger und von Anfang an zusammenarbeiten. Stellst du da in den letzten Jahren eine Veränderung fest? Also gibt es da wieder eine viel, viel größere Selbstverständlichkeit der Zusammenarbeit und der integrierten Konzepte und Strategien?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, insbesondere unter den Agenturen spürt man, finde ich, wieder eine andere Zugänglichkeit. Vielleicht ist auch stärker ein unabhängiges Agenturenthema, aber da spüre ich schon, dass viel mehr Nähe, Offenheit, Austausch auch stattfinden kann. Wie erfolgreich das ist, hängt aus meiner Sicht maßgeblich an demjenigen oder denjenigen, die das führen müssen, nämlich dem Kundenteam. Und da sehen wir ja aber genauso, das spielt ja wahrscheinlich eben als den Wunsch, auch die zu bessere Befähigung und den Willen, das auch so umsetzen und steuern zu können. Also es gibt mehr Nähe im Alltag, es gibt mehr Austausch, wenngleich in der alltäglichen operativen Hektik dieses, wo finden wir den Punkt, jetzt zusammenzukommen, glaube ich, nach wie vor wahnsinnig schwierig ist.
Ja, damit man sich auch nicht in tausenden von Meetings und Abstimmungsrunden wiederfindet, die nice to have sind, die am Ende auch keiner bezahlt. Ja. Weil das ist ja auch, ist mir auch schon ein paar Mal untergekommen, das Argument des Kunden, dass der sagt, naja gut, ich gehe schon davon aus, dass ihr euch abstimmt, aber das kann ich jetzt nicht bezahlen.
Ja, ja. Und jetzt ist,
soll ja auch vorkommen.
Soll vorkommen, ist vielleicht ein bisschen kurz gesprungen.
Ja, absolut. Kommen wir zu dem, was ich vorhin kurz geteasert habe, das Thema inhabergeführte Agenturen, Unabhängigkeit und letztlich auch der Vorteil, den Werbetreibenden davon haben können. Wie würdest du das zusammenfassen? Also worin liegt aus deiner Sicht der Vorteil der Unabhängigkeit?
Ich glaube, es gibt mehrere. Bei uns nochmal besonders, wir sind ja auch voll auf diesen, in der Agentur, voll auf diesen Markt fokussiert, plus einem Büro in der Schweiz, was wir vor 2 Jahren gegründet haben. Das sozusagen dann aber sich wieder da speziell auf dem Markt. Also unsere, die Menschen, die bei uns das Unternehmen führen und denen es gehört, sind ins Geschäft fokussiert. Bei uns dann zusätzlich noch sehr stark in diesen Markt fokussiert, was ich für Media für extrem wichtig halte in diesen Veränderungsdynamik, die wir in Mediennutzung insgesamt haben, dass du in einem Markt auch stark bist und den mitbewegen und gestalten kannst. Und ich glaube, es ist ein Commitment zum Kunden. Es ist ein Commitment zu Langfristigkeit und Zusammenarbeit, weil wir uns was anderes gar nicht leisten könnten als Unabhängige. Unsere Rechnung muss am Ende immer von uns selbst bezahlt werden. Und da gibt es nichts, was uns hilft, irgendwelche Löcher zu stopfen, wenn die mal entstehen, weil wir zu große Fehler gemacht haben. Und ich glaube auch, dass die Kultur ins Unternehmen rein und die Möglichkeiten, die man da hat, Menschen zu befähigen, anders sind, wenn du unabhängig und inhabergeführt agierst.
Mhm. Ich habe auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht in der Mediabranche, aber dass wir inhabergeführten Agenturen aktuell einen leichten Vorteil verspüren dadurch, dass die Networks ja offensichtlich auch sehr stark mit sich selbst und diversen Konsolidierungswellen beschäftigt sind. Also ich habe das Gefühl, es hat sich ein kleiner Schlitz im Universum geöffnet und das ist eigentlich eine gute Phase für inhabergeführte Agenturen. Wie nehmt ihr das in der Mediabranche wahr?
Ich nehme das ganz genauso wahr. Und wir sehen das in der Entwicklung der letzten Jahre, in dem Zuspruch, auch in der Anerkenntnis der Leistung und der Fähigkeit. Wir sehen das auch aktuell an genau diesen Punkten, mit welchen Kunden kommen wir ins Gespräch, wie werden wir da wahrgenommen, wie werden wir gesehen, bewertet, welche Chancen eröffnen sich uns auch, welche können wir da nutzen, auch im Neugeschäft und mit Bestandskunden. Und ich glaube, dass das ja einerseits mit vielleicht der Frage, welchen Fokus haben gerade die Holdings und wie stark sind sie auf Kundennutzen versus Investorennutzen fokussiert und welche Möglichkeiten haben auch die Teams, sehr tolle Menschen, das ist ja gar nicht die Frage, das wissen wir alle, aber welche Möglichkeit haben die auch so zu sein, wie sie sind und ihre Stärken wirklich zum Kunden zu tragen? Ich glaube, da sehen wir bei vielen Networks gerade eine substanzielle Schwächung an der Ecke plus eben Investitionen in Bereiche und mit Geschichten, die so zumindest nicht schnell funktionieren werden zum Kunden hin. Und dieser Raum ist allemal da, den sehen wir genauso. Und genau, mit unserem Fokus hier auf im Media-Agentur-Segment auf diesen Markt, glaube ich, dass wir nochmal zusätzlich einen Unterschied machen.
Ist das aus meiner Sicht nur eine Wahrnehmung, weil ich mich gerade auf unser Gespräch vorbereitet habe und viele Media-Meldungen gelesen habe, oder wird gerade unfassbar viel gepitcht im Media-Bereich?
Es wird schon viel gepitcht. Ich glaube gar nicht, dass es so viel mehr ist als in den letzten Jahren, aber es war auch in den letzten Jahren schon nicht wenig.
Okay. Das ist wahrscheinlich genauso, wie wenn man schwanger ist und plötzlich nur Kinderwagen sieht, habe ich mich mit Blick auf unser Gespräch auch nur auf die Mediameldung
konzentriert. Ich kenne da die Zahlen, aber ehrlich gesagt auch immer nicht, weil ich dann guckt auf das, was uns bewegt. Und ja. Das ist ja dann auch das, wo man sagt, hey super, da wollen wir mit reingehen. Und die anderen Sachen blendet man auch wieder aus, die, zu denen man gar nicht eingeladen wurde, oder auch die, wo wir gesagt haben, vielen Dank für die Einladung, aber passt gerade nicht, matcht nicht.
Ja. Ja. Ist das eigentlich in eurer Welt auch so, dass vieles über Pitch-Beratung läuft, oder ist es im Prinzip ein direkter Weg zwischen Kunde und Agenturen?
Nein, es läuft schon sehr viel über Pitch-Beratung. Das Auditing-Geschäft hat sich auch aufgrund der Komplexität natürlich ganz anders und viel stärker entwickelt in den letzten Jahren. Ein bisschen habe ich aber so in den letzten, weiß gar nicht, 6, 12 Monaten das Gefühl, dass wir auf einmal wieder mehr und auch größere Projekte sehen, die direkt vom Kunden geführt werden oder vom Kunden mit plötzlich anderen Partnern an der Seite, die wir so vorher noch nicht getroffen haben.
Ob das jetzt eher aus dem Unternehmensberatungskontext oder?
Ja, aber eher auch dann weniger aus so skalierten Strukturen, sondern eher aus einer beratungsinhaltlichen Sicht. Also die dann den Prozess und vor allem auch die Einkaufsseite im Prozess, die uns ja immer sehr beschäftigt, natürlich war dabei den auch mit Auditoren zusammen betriebenen Pitches. Und da sehe ich so ein Stück weit eine Rückfokussierung auf eher qualitative Aspekte, die passen vielleicht zu dem, was ich eingangs auch gesagt habe, die Relevanz von Planung, von Beratung, von.
Absolut, das war ja total wünschenswert, ne? Weil wenn auf der einen Seite der Wunsch nach dieser strategischen Expertise besteht und der, wie soll ich sagen, Orientierung in der fragmentierten Welt und dann andersrum, aber man wieder eben tausende von Excel-Zellen gepresst wird und am Ende der günstigste gewinnt, dann beißt sich die Katze in den Schwanz. Also insofern wünschenswert.
Das stimmt, wobei auch da muss man immer sagen, auch in den letzten Jahren, wenn es immer der günstigste wäre, dann glaube ich, hätten wir da nicht die Chance gehabt, die wir jetzt hatten. Weil das ist nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist, immer auf dem Marktniveau mitspielen zu können, was kommerzielle Rahmenbedingungen betrifft, aber überzuerfüllen, wenn es um inhaltliche Fragen geht. Und damit fahren wir eigentlich ganz gut.
Ich habe kürzlich, wo wir jetzt auch bei Pitches und Ausschreibungen sind, gelesen, dass es mehr und mehr die Entwicklung gibt, dass Werbetreibenden ihre Mediaagenturpartnern längerfristig haben als früher. Eben dadurch, dass es so kompliziert geworden ist, man erst ein Onboarding hat und dann eben auch einen Partner sucht, mit dem man langfristig navigieren kann, dass der Trend dahin geht, dass die Vertragsbeziehungen länger sind oder eher nochmal auf den bestehenden Etats nachgeschärft und nachverhandelt wird, aber gar nicht zwangsläufig immer ein neuer Partner gesucht wird.
Ich glaube, das ist eine starke Hypothese. Bei uns ist so, wir haben über 2/3 unserer Kunden, haben wir mehr als 5 Jahre und dazwischen sind viele tolle neue hinzugekommen. Deshalb kann ich es jetzt nicht aus meinem eigenen Erleben 1:1 so berichten. Ich kann mir vorstellen, dass sich das so ergibt über die nächsten Jahre. Ist aber noch der Beweis, damit zu erbringen.
Das heißt, es wäre gut, dieses Momentum jetzt zu nutzen, weil wenn sie danach länger bleiben wollen, dann wird vielleicht weniger.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich diesen Gedanken so sehr mitnehmen möchte, weil ich finde, als Agenturen sind wir auch durchaus gut beraten, immer davon auszugehen, dass, wenn wir uns nicht bemühen, da draußen schon jemand ist, der sich mehr bemüht.
Nee, absolut. Ich bin total bei dir. Also bemühen immer, aber ich fand nur spannend, weil.
Vielleicht beobachten wir in 10 Jahren, dass das so war und freuen uns darüber, dass das so ist. Aber im Moment.
Aber ich denke immer, wenn die Strukturen irgendwann immer fixer und langfristiger werden und man hat selber eigentlich ein gutes Wachstumsfenster, dann wäre das ja jetzt eine gute Chance, da letztlich dann noch anzusetzen. Aber wie du sagst, das tut eher eh.
Die Frage ist, wie sehr ist das dann noch ein Agenturgeschäft und ein Dienstleistungsgeschäft? Weil je fester es wird, desto produktiger wird es ja auch an der Ecke. Also Lock-in-Effekte. Das weiß ich gar nicht, wie mir das so wünschen würde in dem Umfang. Ein bisschen natürlich. Ist ja klar, gibt es die kaufmännische Seite, wünschen wir alle, ist ein bisschen planbarer als gut. Aber auf der inhaltlichen Seite glaube ich, dass Dienstleistungen im Agenturbereich sich vor allem auch dadurch auszeichnen, dass wir uns permanent weiterentwickeln. Und das heißt ja auch, dass wir permanent den Druck haben, uns weiterzuentwickeln zu müssen.
Und weil Kunden wir davon müssen.
Fordern, ja. Und genau. Und das Stabilität in der Infrastruktur ist das eine Thema, aber wenn das so groß wird, würde ich vermuten, dass es auch den Charakter der Branche anders verändert.
Ja, wir würden wahrscheinlich träge und faul werden.
Und würden in andere Dinge investieren. Und vielleicht ist das auch gut, aber es ist anders. So, ich weiß halt nur, du wünschenswert.
Ja. Wo wir gerade bei steilen Hypothesen sind, was man ja auch immer mal wieder liest, ist der Trend des Inhousings von Medialeistungen. Ich glaube, zuletzt ein Riesenthema war Procter & Gamble, die sehr viel Inhousing betrieben haben. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich glaube, das war so.
Es gab Artikel darüber zu lesen.
Genau. Wie schätzt du das ein? Ist das ein relevanter Wettbewerb für euch, beziehungsweise ein Risiko für den Markt?
Letzteres, nein. Das Thema ist ja auch nicht neu. Das haben wir ich glaube, wir haben es immer schon gehabt. Vielleicht gab es mal eine Outsourcing-Phase. Davor gab es ganz viel ingesourcete Media, wenn man auch wieder ein paar Jahrzehnte zurückschaut. Und das Thema umtreibt Unternehmen immer wieder aus verschiedenen Fragestellungen. Und wir sehen die einen Unternehmen, die anfangen inzuhausen und die anderen, die wieder anfangen, mehr Leistungen sozusagen hinzuzukaufen. Und wie immer gibt es Vorteile in solchen Modellen und Nachteile. Und ich glaube, dass nur wenige Werbetreibende in der Lage sind, über einen langen Zeitraum alle Nachteile so weit zu kompensieren, dass sie nicht wieder an die Versuchung kommen und auch vielleicht in den Zwang, Expertise von außen einzukaufen. Weil das, was ich eben schon sagte, ich bin wirklich überzeugt, dass ein maßgeblicher Beitrag zur Wertschöpfung von uns Agenturen ist, dass wir uns ständig weiterentwickeln. Und dass die Teams immer ein bisschen mehr gehen und wir eben nicht auf Standards setzen und wir nicht wiederholen, was wir schon gemacht haben, weil es ein bisschen effizienter ist, sondern dass die Teams auch gezwungen sind, das wieder anzufassen und wieder zu überlegen, ob da nicht auch ein bisschen mehr geht und nochmal ein bisschen anders geht. Und dann ist es mal erfolgreich, mal nicht, und man lernt daraus, man kommt so ständig voran und weiter über alle Kunden hinweg. Und das ist etwas, was ein Inhousing-Modell nicht bieten kann. Auf der anderen Seite steht natürlich eine Teamintegration in bestimmte Datenstrukturen, die man vielleicht außen nicht so ohne weiteres aufmachen kann. Es ist eine Frage des Gesamtgeschäftsmodells und glaube nicht nur einfach ein, kann ich das besser als die Agentur? Ich glaube, der Teil springt fast immer zu kurz.
Ich glaube übrigens auch, was du gerade beschrieben hast, ist sehr wahr, ne? Also dieses Thema, dieser ständige Bedarf oder die Notwendigkeit der Weiterentwicklung und ja auch der große Vorteil, den wir haben und der Schatz, den wir heben können, dass wir aus anderen Kundenkonstellationen und Aufgabenstellungen und Projekten immer wieder neu dazulernen und dieses Wissen ja ohne, ich sag mal, vertrauliche Details weitergeben zu müssen, aber einfach die Expertise, die daraus entsteht, wieder weitergeben können und dass das ja auch der große Mehrwert für die Kunden letztlich ist. Also natürlich verstehe ich, dass sie sagen, pass auf, die Datenhoheit, die brauche ich ein Stück weit, weil das sind Daten, da kann man wahrscheinlich auch die Harmonisierung der Daten und die Strategie aus den eigenen Datenquellen, das macht schon Sinn. Ja. Das bei sich zu haben, ist ja ein großes Gut und ein großer Wert, den man da hat. Aber genau was du beschreibst, wie wird sichergestellt, dass man dann auf Kundenseite, weil da kennen wir ja auch die Strukturen und die Frage bewegliche versus starre Systeme, wie sehr kann man sich da jeden Tag neu erfinden und auch am Puls der Entwicklung bleiben? So, und das kann auch gelingen, so, aber ich bin bei dir, weil das ist im Prinzip auch wie bei Kreativagenturen immer mal wieder. Gibt es die Phase des Inhousings, plötzlich hat man Produktionsabteilung intern, stellt Kreative ein, die Abteilung leiten und Kreativkonzepte selber machen. Und genau das ist so die Frage, wie möchte man 10 Jahre Burger-Werbung machen? Irgendwann hat man als Kreativer vielleicht auch keine Lust und möchte mal wieder was anderes sehen. Ich glaube, es ist ein ähnliches Prinzip dahinter.
Das ist Media zum Glück anders, weil wir durch die Veränderung der Medienlandschaft ständig gezwungen werden, alles neu zu machen. Aber nein, wir waren ja eben beim Thema sozusagen der Druck, sich auch weiterzuentwickeln. Und Inhousing ist ein Thema dafür. Das ist ein Signal dafür, dass bestimmte Kundenstrukturen einen neuen Bedarf haben an Agentur-Dienstleistungsmodell, wie auch man es beschreiben möchte. Und darauf müssen wir uns ja anstellen, damit müssen wir umgehen. Das heißt, dass wir irgendwas nicht geliefert haben, was diese Kunden jetzt in einem anderen Modell suchen. Und vielleicht hätten wir es liefern können, vielleicht auch nicht, weil es andere Voraussetzungen sind. Aber es fordert uns ja dann auf jeden Fall auch wieder neu zu denken und weiterzudenken und unsere Rolle zu überdenken und zu überlegen, hey, was können wir denn auch diesen Kunden dann wieder anbieten an strategischem Modell, an vielleicht Analyseleistung, an Inspirationsleistung, an, ich weiß nicht, spezifischen Umsetzungsleistungen oder.
Vielleicht davon nochmal abgesprungen, weil das passt jetzt ganz gut rein, das Thema Veränderung des Vergütungsmodells. Also wie hat sich das ganze Thema Honorarmodelle, Pricing und so weiter über die letzten Jahre im Mediabereich verändert? Hat sich es überhaupt stark verändert?
Stark ist immer relativ. Es hat sich verändert. Aber die Bausteine, aus denen die Bezahlung, das Geschäftsmodell letztlich funktionieren, die haben sich jetzt über die letzten wenigen Jahre nicht so sehr verändert. So spitzt sich ein bisschen mehr zu, weil ich aus der Frage von, welche kommerziellen Rahmenbedingungen werden da auch über die Pitches und Verträge geschaffen, neue Bausteine hinzufüge, die auch größer werden. Das sind dann Inventory-Media-Themen teilweise, das sind Produktisierungsthemen, das sind neue Dienstleistungen, die man reinbringt. Also so ein Potpourri an weiteren Möglichkeiten, die man mit dem Kunden besprechen kann, sagen, okay, wie soll denn hier unsere Beziehung, woraus soll die sich zusammensetzen? Was ist denn das einfache Honorar und was sind andere Modelle und wie bauen wir das so zueinander, dass wir ein gutes Gefühl haben? Das findet alles in der Vertragsverhandlung und auch in dem vorher laufenden Pitch entsprechend statt. Diese Bausteine haben sich nur wenig verändert. Es gibt Verschiebungen in der Frage von, welche Bausteine sozusagen nutzen wir für welche Verträge. Aber das Witzige ist, da wo es dann die Verschiebung in die eine Richtung gibt, gibt es auch immer eine Gegenbewegung in die andere Richtung, wo man dann plötzlich doch wieder sehr offen über Honorarfragen spricht und die entsprechenden Modelle dazu. Weil das ja die Hypothese ist, dass es woanders hingeht. Ja, auch nicht selten, aber eben auch nicht nur. Es gibt immer die Gegenbewegung. Und ich glaube, das ist unser großes Glück als Mediaagenturen, ist, dass wir die Möglichkeit haben, aus einem recht breiten Spektrum an Preis- und Geschäftsmodellen schöpfen zu können, die wir dann in die Kundenbeziehung einbringen können oder auch in unser Geschäftsmodell einbringen können.
Aber erzähl mal ein bisschen, weil vielleicht können ja andere Agenturtypen jenseits der Medienbranche auch davon lernen, ne? Weil das natürlich jetzt auch gerade auch im Bereich der Kreativagenturen eine große Diskussion ist, die Frage der Pricing-Modelle dahinter. Also was sind so typischerweise Modelle, mit denen ihr arbeitet?
Das habe ich ja eben schon anskizziert. Ich glaube, der wichtige Unterschied.
Du hast nur gesagt, dass es viele Modelle gibt.
Ja, ja, ich sage ja auch anskizziert. Ich habe nicht gerade im Detail dargelegt. Ich glaube, der wesentliche Kern ist, dass eine Mediaagentur eine Rolle hat in der Mitte des Marktes, auch ein Stück weit moderieren zwischen einer einkaufenden Seite. Das sind unsere Kunden, die maßgeblich unsere Agenda und die Themen bestimmen, für die wir das machen. Und es gibt aber auch eine Rolle in Richtung der Partner, Medien, Technologiepartner etc. Und beide sind durchaus Teil unseres Geschäftsmodells. Und aus diesen beiden Beziehungen können wir sozusagen unser Geschäftsmodell zusammenbauen. Ich bin überzeugt, dass das immer so gemacht werden muss, dass es am Ende im Interesse der Kunden läuft. Aber ich mag gerne das Bild zeichnen, dass wir, wenn ich direkt mit dem Kunden arbeite, dann sorge ich dafür, dass die nächste Kampagne erfolgreich wird. Das ist unser Job und dafür müssen wir kämpfen. Wenn ich mit Medientechnologiepartnern zusammenarbeite, muss auch die Frage sein, welche Rahmenbedingungen können wir denn schaffen, dass die übernächste und die übernächste Kampagne oder die Kampagnen in 2, 3, 4, 5 Jahren auch erfolgreich sind. Das ist Teil unserer Rolle, bestimmte Beratungsleistungen, auch Produktentwicklungsleistungen und so weiter und fort in den Markt reinzubringen. Und insofern ist das, glaube ich, einfach ein wichtiger Punkt. Und die Frage ist dann eher zurückzuführen auf Kreativagenturen, welche unterschiedlichen Märkte könnt ihr vielleicht auch zusammenbringen im Interesse des Kunden kurz- und mittel- und langfristig. Und wie hält man eben auch das Interesse des Kunden dabei so aufrecht, dass man immer sagen kann, hey, das ist ja ein gutes Modell heute und morgen.
Und kann man sich es ganz platt so vorstellen, es gibt sozusagen ein Erlösmodell, was anteilig von den Media-Budgets und dieser Mittlerrolle profitiert, also provisionsbasiert. Es gibt einen Teil, der ist Beratungshonorar für die strategische Beratungsleistung, die ihr auf den Projekten gebt. Und es gibt möglicherweise einen performancebasierten Teil, Stichwort Wirknachweis, der sagt, wenn wir besonders gut performt haben, dann gibt es noch Bonus- und Malusmodelle.
Absolut. Also das natürlich gibt es genau das und das dann nimmt der Performance-Teil auch wieder zu, was ich per se gut finde. Ein Anreiz einfach auch für Leistung unserer Seite. Es muss halt sauber und fair gestaltet sein, wie immer. Insofern, das ist ein Teil und es gibt eben auch diesen Teil, den ich anskizziert habe, Inventory Media, die Paketierungsleistung und so weiter und so fort. Den kann man auf die eine Art machen oder auf die andere Art. Ich glaube, wir machen ihn auf die andere Art und das ist auch ein wichtiger Teil, ist auch kein Geheimnis unseres Geschäfts und Geschäftsmodells.
Du hast eben auch noch kurz die Produktisierung angesprochen, ne? Also das ist letztlich ja auch immer stärker zu einzelnen, sehr individuellen Produkten kommt. Generieren diese Produkte einen Wettbewerbsvorteil für euch als Mediaagentur? Also jede Mediaagentur hat ihre eigenen Produkte, aber würdest du sagen, das differenziert oder das ist irgendwie, das gehört halt dazu, das ist das Besteck, mit dem man so arbeitet?
Ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, Produkte und Plattformen in einer Mediaagentur, auch in anderen Agenturen, finde ich per se erstmal falsch. Das ist nicht die Kerndienstleistung, für die wir stehen sollten. Ganz okay. Es ist ja nicht mal eine Dienstleistung, es ist ein Produktgeschäft. So, und wir wollen stehen für eine Dienstleistung. Dazu gehört im Mediabereich, dass wir uns aus dem Markt die besten Technologien, Daten holen müssen, sozusagen für die Anwendungsfälle der Kunden, aber auch für uns als Infrastruktur, als Unternehmen, dass wir dann über viele Kunden verbinden können. Und jetzt ist ja die Frage, wie vermarkte ich das? Vermarkte ich das als Produkt oder ist das einfach Teil meiner Infrastruktur und Teil meines sozusagen Grundlage meiner Dienstleistungen? Und ich glaube, es gibt noch was dazwischen, das da heißt, man hat bestimmte Lösungen, die vielleicht die Paketierung von bestimmten Daten, Produktleistungen sind, Aufsetzung von unserer Infrastruktur und die etwas besser machen. Weil das Dilemma ist, wir haben enorme Investitionen in Technologie in den letzten Jahren schon zu leisten gehabt und das wird erst recht in den nächsten Jahren noch viel mehr sein, was da auf uns zukommt. Dafür müssen wir ein Modell finden, dass wir das vergemeinschaften auf unsere Kunden. Weil am Ende muss es Wertschöpfung für unsere Kunden leisten. Und wenn es das tut, dann müssen wir auch dann eine Refinanzierung für diese Investitionen.
Vergemeinschaften finde ich ein schönes Wort an der Stelle. Das muss ich mir merken.
Ja, danke. Und aber das ist ja das, also wenn wir investieren und die Marge entsteht nur beim Kunden, oder bei den Playern, in die wir investieren, dann wird das nicht so lange gut gehen.
Habt ihr dafür einen Weg gefunden? Weil ein ähnliches Thema, dazu kommen wir bestimmt gleich auch noch, ist ja das ganze Thema AI und Technologie, die sich daraus ergibt. Da zumindest bei uns explodieren ja auch die Kosten
die
rund
Token-Kosten.
Genau, Token-Kosten, Lizenzkosten, irgendwie all das. Und auch da stellt sich ja die Frage, die Kunden wollen von den Effizienzvorteilen, die daraus resultieren, profitieren.
Ja.
Aber am Ende, wie du sagst, sind das große Investitionen in Technologien. So, und wie vergemeinschaften wir die?
Also, ich glaube, in der Vergangenheit ist uns das gut gelungen, die zu vergemeinschaften durch die Honorar- und die weiteren Modelle. Das ging sich schon gut aus, auch wenn wir es vielleicht uns immer gewünscht hätten, dass es sich besser und einfacher ausgeht. Das ist ja keine Frage, aber wir stehen ja da und uns geht es irgendwie gut und das Geschäft ist okay in dieser Marktrahmenbedingung. Also können wir es nicht ganz schlecht gemacht haben in den letzten Jahren und es hat irgendwie okay funktioniert. Ich glaube, nach vorne raus sind wir aber in einer anderen Situation. Da sind wir im Moment als Unternehmen gefordert, uns zu transformieren. Und die Transformation als solche, glaube ich, können wir nur bedingt durch die Kunden bezahlen lassen. Das ist halt unsere Kerninfrastruktur und wir müssen dann eher schauen, was schaffen wir dann durch die Transformation an Mehrwert. Das müssen wir anstreben. Wir müssen ja höhere Produktivität, Mehrwert anstreben, damit wir dann darüber wieder eine Refinanzierung hinbekommen. Gleichzeitig ist total wichtig, dass die Applikationen und die Lösungen und Dienstleistungen, die wir auf dieser neuen Infrastruktur aufbauen, dass wir da direkt auch im Sinn haben, dass wir das nicht wieder irgendwie mit ausgeben, sondern schon Wege finden, darzustellen, wo wir jetzt Mehrwerte schaffen und da unseren fairen Anteil an der Marge meine ich in diesem Fall sozusagen die neue Wertschöpfung, auch zu uns zu holen. Nicht nur zu den Anbietern, von denen wir einkaufen, von Sprachmodellen über Produktanbieter, wer auch immer. Und nicht nur beim Kunden, der dann eine viel wirksamere Kampagne hoffentlich bekommen hat. Das muss das Ziel sein, sonst entsteht auch keine Wertschöpfung. Sondern eben auch bei uns.
Und wir sind schon offen sprechen. Als ja. unternehmerische Notwendigkeit zu sehen.
Ich glaube, da müssen wir.
Und das ist ja auch der einzige Weg, glaube ich, über den Nachweis des Wertbeitrags zu kommen. Weil alles andere würde mich jetzt sehr an die Subvention der Automobilbranche in Deutschland erinnern, die man irgendwie mit Milliarden irgendwie am Laufen hält und die dann über lange Zeit die Transformation verschlafen haben.
Genauso würde ich aber als Kunde hinschauen, wenn ich das Gefühl habe, dass diese Transformation im ersten Schritt schon direkt produktisiert wird und versucht wird, sozusagen darüber als Mehrwertleistung darzustellen, weil der Mehrwert kommt ein bisschen zeitverzögert. Vielleicht ist die Zeitverzögerung nur Tage, wahrscheinlich ist sie aber Wochen oder Monate und vielleicht sogar teilweise Jahre, wissen wir auch alle. Und insofern lohnt schon der tiefere Blick in, was passiert da eigentlich genau, wie fundamental ist das oder wie sehr ist das ein schnelles Zusammenstöpseln von Lösungen, die vielleicht noch gar nicht den großen Mehrwert entfallen. Die Substanz, die müssen wir anstreben in der Transformation. Da dürfen wir auch nicht uns das Leben zu leicht machen. Es ist eine bittere, aber am Ende auch
notwendige. Ja, absolut. Du hast die Transformation angesprochen. Wo würdest du mit Blick auf Pilot und auf euer Geschäftsmodell die größten Transformationsfelder sehen?
Darauf würde ich noch ungern eingehen, weil ich glaube, dass wir gerade ein paar spannende Felder haben, über die wir einen echten Unterschied machen können. Ich würde aber gerne vielleicht sagen, wo wir da hinstreben. Und erstens werden wir Dienstleister bleiben. Wir streben es auf keinen Fall an, Produktanbieter oder gar in irgendeiner Form Technologieplattformanbieter zu werden.
Das ist immer diese IP-Diskussion, oder? Die sich dann schnell über Skalierungseffekte und ergibt.
Wie stelle ich bestimmte Lösungen zum Kunden in dar? Wie verkaufe ich sie? So, ich möchte, dass wir Dienstleister werden. Ich möchte, dass wir im Agenturmodell sind und dass
Schönes
wir im Agenturmodell, Dienstleistungsmodell einen Unterschied machen. So, mal gucken, wie der Markt in ein paar Jahren aussieht. Wie viel größer der ist, wie viel kleiner der ist, welche Rolle wir annehmen können, wir werden sehen. Aber die Art und das, wofür wir stehen, das möchte ich aufrechthalten. Und das ist erstmal sozusagen, das ist ja schon mal eine wesentliche Entscheidung. Und dann bin ich aber überzeugt, dass eben die Art, wie wir Dienstleistungen erbringen, sich, wenn wir diese Transformation gut hinbekommen, und das kann auch in manchen Dingen sehr schnell gehen, dass wir eine Infrastruktur haben, die uns, unseren Kunden vor allem, auf einem hoch anpassungsfähigen Modell erlaubt, eben ihre Probleme viel spezifischer und gleichzeitig substanzieller bezogen auf diese direkte Linie zwischen Wirkungen, was haben wir da vorher gemacht, hinzubekommen. Teils maßgeschneiderte Lösungen viel einfacher und substanziell günstiger in diese Modelle mit einzubringen. Es wird nicht alles maßgeschneidert sein, das braucht auch kein Kunde, aber ein bisschen Maßschneidung, vielleicht ist das Maß Customization, was auch immer, wie auch das Bild am Ende ist, aber am Ende gibt es Module, die viel mehr customized sind, als wir sie heute herstellen können, in viel mehr Bereichen und gleichzeitig viel bezahlbarer sind für den Kunden. Und ich bin überzeugt, einen großen Unterschied machen, eben bezogen auf die Kampagnenergebnisse, weil wir in diesem Wirrwarr- und Fragmentierungskosmos schneller bessere Hypothesen entwickeln können, bessere Entscheidungen treffen können. Das ist ja auch vielleicht was ist eine Mediaagentur? Wir haben eigentlich drei große Entscheidungskomplexe, in denen eine Entscheidung nach der anderen getroffen wird. Die eine ist, mit wem wollen wir eigentlich sprechen? Wer sind die Menschen da draußen, mit denen wir sprechen wollen? Der zweite ist, welche Inventare nutzen wir dafür? Und der dritte ist, wenn man zum Teil in der Modell mit drin hat, ist, über welche Inhalte tun wir das? Und das ist sozusagen eine Abfolge von Entscheidungen, die auf jedem dieser Stränge ablaufen und die dann miteinander verwoben werden müssen, weil jetzt nur Inventar ohne sozusagen die Menschen oder Audience zu planen, macht ja auch keinen Sinn und führt nicht zum Ergebnis. Und ich glaube, wenn man sich das anschaut und schaut, auf welchen Hypothesen wir heute arbeiten können und wie wir diese Hypothesen und Entscheidungen verbessern können durch eine bessere Technologieinfrastruktur, dann glaube ich einfach, dass das enormes Potenzial für Mehrwert hat.
Welche Rolle spielt KI dabei?
Eine sehr große.
In welchen Bereichen disruptiert sie ein Stück weit auch das, was bisher gelebt wurde und gut funktioniert hat und jetzt also einerseits vielleicht auch neu gedacht werden muss und andererseits aber auch völlig neue Chancen für euch bietet?
Das sind natürlich auch ganz viele unterschiedliche Felder. Ich glaube, der eine ist, KI erlaubt es ganz anders, Dateninfrastrukturen aufzubauen, herzustellen, aber eben auch nutzbar zu machen im Alltag. Das Herstellen war vielleicht vor ein paar Jahren auch noch nicht so schwer. Es ist auch nochmal deutlich einfacher geworden. Aber die Nutzbarkeit im Alltag und über alle Anwendungsfälle hinweg war schon immer eine Herausforderung, war ein Expertinnen-Thema. Insofern, das ist ein Riesenthema. Ich glaube, die Möglichkeit, Softwaremodule oben drauf zu bauen, ist ein zweiter. Und dann eben ja neue Lösungen zum Kunden hin über diese Infrastruktur und auf weitere Themen, Creative-Prozesse, Adaptionsprozesse, Variationen und dann eigentlich nicht mal irgendwie so ein Dynamic-Creative-Teil, den kann man auch machen. Aber es gibt ja dazwischen auch sehr viel, wo wir viel mehr Variationen in den Markt rausbringen können. Und ich glaube eben, dass wir in dieser sozusagen Abfolge von Hypothesen und Entscheidungsvorlagen und Entscheidungen, die wir mit Kunden zusammen treffen, an ganz, ganz vielen, wenn nicht an allen Punkten, eine substanziell bessere Basis für diese Entscheidungen und Hypothesen und Entscheidungen herstellen können. Und das wird Ergebnisse verbessern, weil es für uns als Menschen ist die Planung von Media in diesem Optimierungsspektrum und Szenario, das ist ja riesig. Das geht ja schon heute nicht mehr ohne Technologie, aber wir haben noch viel zu wenig Technologie, um es noch besser zu machen. Und die Menschen haben trotzdem ihre Rolle darin. Mhm.
Setzt ihr da auf bestehende AI-Tools oder entwickelt ihr eigene?
Was ist kein AI-Tool für dich? Was ist ein AI-Tool für dich sozusagen?
Also ich wollte sagen, also im Sinne von bestehende Anbieter, also angefangen von, weiß ich nicht, ChatGPT über Claude, über also Anthropic im weitesten Sinne. Also was sind sozusagen die Player, auf die ihr zurückgreift? Habt ihr euch für einen entschieden? Ist es die Strategie mehrerer Tools, die ihr dann zu einem gemeinsamen Deck über, weiß ich nicht, Langdoc zusammenfügt? Oder wie geht ihr davor?
Es ist also überall da, wo es Tools am Markt gibt, werden die Tools vom Markt nutzen. Es gibt keinen Grund, etwas nochmal zu bauen, es sei denn, es ist völlig überteuert oder qualitativ schlecht am Markt angeboten. Was ich erstmal noch nicht annehmen muss. Das sehen wir dann in ein paar Jahren. Insofern, das, was wir vom Markt nutzen können, nutzen wir vom Markt. Und die Frage ist eher, was machen wir mit diesen neuen Fähigkeiten? Und was bauen wir oben drauf auf? Deshalb war meine Frage, was ist ein KI-Tool? Und ja, wir haben auch Eigenentwicklung von KI-gestützten Tools, die wir in bestimmten Bereichen schon heute nutzen.
Die aber auf der Technologie aufsetzen und wo ihr dann sagt, es ist eine Abfrage- oder Prozesslogik, die dahinter gelegt ist, die Dinge miteinander verknüpft.
Es ist ja ein Mix, wenn ich ein Stück Software mit Code oder Codex oder wie auch immer herstelle, ist das dann ein API-Key drin habe, ist das ein KI-Tool? Ja, dann stellen wir auch selbst her. Am Ende ist es faktisch eins, aber ich glaube, das ist die Frage vom Abkommen. Das war die Frage, was ist ein KI-Tool? Also der Fokus würde mal sein, das Beste aus dem Markt zu holen und nicht so zu tun, als könnten wir es besser als die Unternehmen, die sich spezialisieren auf einen breiten Markt in ihren Produkten. Aber da, wo wir Lücken sehen, wo wir das die Möglichkeit sehen, was für Kunden anzupassen oder auch maßzuschneidern, da werden wir das tun. Und wir können es tun mittlerweile.
Christian, vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage auf euren Generationenwechsel, weil mich das natürlich als jemand, der auch schon einen Generationenwechsel durchlaufen hat, sozusagen am eigenen Leib erfahren hat, total interessiert. Wie seid ihr das konkret angegangen? Wann habt ihr angefangen, darüber nachzudenken? Wie habt ihr es letztlich für euch auch ein Stück weit gelöst oder zumindest den Prozess begonnen?
Also
bekommt ihr, weiß ich nicht, zig Anfragen von Networks, die sagen, komm Pilot, jetzt komm noch mal rüber, mach so keinen Quatsch, lass sie doch mal kaufen.
Ich glaube, es ist mittlerweile ist weniger geworden.
Sie haben es verstanden.
Das wollte ich gerade sagen, ja. Also mittlerweile hat sich, glaube ich, rumgesprochen, dass das Interesse nicht da ist von unserer Seite. Ja, ich glaube, da kann man länger drüber sprechen. Nicht alles davon teilen wir auch komplett offen. Aber es ist der wichtigste Teil, glaube ich, ist ein Prozess, der sehr viel Vertrauen braucht, der die richtigen Menschen braucht, die Lust haben, auch einen langen Weg miteinander zu gehen und nicht zu glauben, man kann Entscheider umlegen und dann geht es einfach so weiter, sondern wirklich über lange Zeiträume. Dazu gehören Menschen, die für sich entscheiden, loslassen zu wollen, das auch durchzuziehen. Und das sind bei uns durchaus mehrere, auch wenn es sicherlich mit dem Jens-Uwe Steffens angefangen hat, der das für sich entschieden hat und mit mir angefangen. Aber wir haben ja einen breiteren Generationenübergang auch in den letzten Jahren. Insofern sind es auch weitere Gründer, GründungsgesellschafterInnen, die da irgendwann losgelassen haben und etwas übergeben haben und das aber auch nicht fallen gelassen haben, sondern über einen Prozess übergeben, den Begleiter sich da zurückgenommen, rausgenommen, anderen den Raum gegeben, reinzuwachsen, gleichzeitig da zu sein, das zu stützen. Und ich glaube, dazu gehört das Miteinander im Gesellschafterkreis, Gründungsgesellschafter, Bestandsgesellschafterkreis, wie auch immer, genauso wie das Miteinander in einen neuen Kreis rein und die Offenheit. Aber ich glaube, ganz maßgeblich ist davor auch das Bestreben, die Unabhängigkeit wahren zu wollen. Mhm. Und nicht unsicher zu sein, wo man eigentlich hin möchte in dieser Gesellschaftsstruktur, sondern sehr klar zu sein, wir wollen ein Modell finden, das uns so lange wie möglich, am besten für immer erlaubt, unabhängig zu arbeiten. Und dann findet man schon Weg.
Und ihr habt jetzt letztlich Mitarbeiter aus dem Führungsteam identifiziert in den letzten Jahren, die sich diesen Schritt vorstellen können?
Ja.
Oder von ganz außen geholt?
Nee. Nein, von außen haben wir klar sind die irgendwann alle mal eingestiegen bei uns, aber wir haben ja auch, zum Wechsel diesen Jahres auch verkündet, dass mit Anja, Judith, Olli drei weitere Menschen, die schon eine Weile bei uns sind, eben in den Gesellschafterkreis gehen, GesellschafterInnen werden in der Pilot. Und das ist natürlich, also das ist ein Prozess, der sich entwickelt, wo man sich kennenlernt, beobachtet und miteinander die Potenziale sieht und die entwickeln sich weiter. Und wenn die irgendwann so da sind, dass man sagt, hey, wollen wir nicht zusammen unternehmerisch wirken hier? Und das beide Seiten sehen, dann glaube ich, kann das sehr erfolgreich sein. Aber ich glaube auch nicht, dass man das über Jahre planen kann. Das haben wir auch nie gemacht. Du kannst nur anfangen und das gestalten.
Genau, und du kannst auch gucken, wohin es dich führt. Und ich kann das auch nur aus dem eigenen Erleben unterstreichen, dass das dauert und das ist auch gut so.
Ja.
So gar nicht irgendwie, weil man dem anderen das nicht zutraut, sondern weil so viele Dinge wie Kundenbeziehungen, Mitarbeitende, miteinander zusammenhängen. Es gibt ja auch vieles aus der DNA einer Agentur, was erhaltenswürdig ist. Und gleichzeitig muss es aber gepaart werden mit den neuen Ansichten. Und damit du nachher kein System hast, was implodiert, sondern was wirklich sehr behutsam sich dann auch in dieser neuen Konstellation weiterentwickelt. Und häufig hat es ja auch mit unterschiedlichen einer Vision von Führung, Zusammenarbeit, Organisationsmodellen, all das kommt dann ja nochmal zusammen irgendwie auch mit einem frischen Blick auf die Dinge. Das war zumindest meine Erfahrung und ich habe das Gefühl, dass es gut war. Und auch diese Rolle zu finden und den Zeitpunkt, ab wann zieht wer sich wie viel zurück, und das ist so ein iterativer Prozess, also man kann das nicht auf dem Reißbrett entwickeln.
Wobei ich für uns, ich glaube, das ist auch immer eine Frage, dann sehr wichtig fand, dass da sehr schnell sehr umfangreiche Klarheit da war. Also gar nicht so ein Stück für Stück ein bisschen mehr, sondern sicherlich im Hintergrund haben wir eng zusammengearbeitet, uns abgestimmt, auch synchronisiert an bestimmten Punkten. Aber insgesamt war da sehr schnell sehr viel Klarheit. Ich glaube, der wichtigste Teil ist dann nochmal auch, was soll denn erhalten bleiben? Und ist das Unternehmen als Konstrukt oder ist es das Unternehmen, wie es auch ist, also die Kultur, die Werte. Und das ist dann, wenn es Letztere sein soll, und das ist unser Bestreben, dass wir glauben, es gibt bestimmte Dinge, die uns ausmachen, die ich seit knapp 20 Jahren schätze an dem Unternehmen, weshalb ich vielleicht irgendwann mal reingestolpert bin, weil geplant war das ganz sicher nicht von mir. Und was die anderen auch miteinander schätzen, ist am Ende genau das Miteinander. Und wenn wir das so gut es geht bewahren können in der Marktumgebung, in der wir agieren müssen, auch mit dem sicherlich der Weiterentwicklung und dem wahrscheinlich auch weiteren Wachstum, was damit einhergehen muss, um einfach die Qualität auch und die Innovationskraft halten zu können in dem Marktumfeld, dann ist recht klar, was die Substanz ausmacht, und dann kann man, glaube ich, oben drauf setzen.
Guck mal, jetzt hast du den Schluss schön gefunden. Wirksamkeit aus dem Miteinander. Jetzt hast du das Miteinander wieder als Klammer sozusagen zugemacht. Christian, das war eine große Freude, mit dir über die Zukunft der Mediaagenturbranche zu sprechen. Ich glaube, wahrscheinlich hätte man in alle Themenfelder noch viel tiefer reingehen können. Aber ich habe ja gesagt, das ist hoffentlich der Auftakt von mehreren kleinen Deep Dives in dieses Feld. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich danke dir sehr für das Gespräch.
Vielen lieben Dank. Und ich freue mich immer, wenn wir mehr Deep Dives machen können, weil am Ende, glaube ich, müssen wir alle über viel nachdenken und sprechen, um es dann besser machen zu können.
Absolut. Danke dir.
Danke dir.